Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Academy in Dresden. Heute habe ich mir wieder einmal die wunderbare Mathilda eingeladen. Mathilda studiert momentan an der TU Dresden, hat mit uns zwei Auslandsjahre verlebt und es soll mal um das Thema gehen, warum ist ein Auslandsjahr für junge Menschen so wichtig geworden, dass Sie auch mal an den Stationen von Mathilda hören, was ihr das gebracht hat, wie sie sich dadurch verändert hat und warum die Eltern auch ihr Kind loslassen sollten für so ein Auslandsjahr. Weil, und das ist meine ganz persönliche Meinung, und die basiert auf Erfahrung der letzten Jahre, dieses Auslandsjahr eine Basis legt für ein selbstbestimmtes Leben. Und ich denke mal, wir als Eltern machen einen guten Job, wenn wir unser Kind ins Leben entlassen und wissen, dass es mit dem Leben zurechtkommt. Mathilda, ich begrüße dich ganz herzlich. Auch
Hallo,
für alle
Horst.
Zuhörer, die dich noch nicht kennen, mal zwei, drei Sätze zu deiner Person.
Zu mir? Also, hallo Horst, hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich bin Mathilda, ich bin jetzt 21 und was mich jetzt schon sehr, sehr lange begleitet, ist eben meine Faszination fürs Reisen, ins Ausland zu gehen. Das hat schon früh angefangen bei mir und ich war jetzt schon viel im Ausland, vor allem mit Bildungsdoc war ich mit in Kanada nach der 10. Klasse und nach der 12. Klasse dann noch in Indonesien, Australien und Neuseeland. Und ja, selbst jetzt im Studium noch habe ich diese Faszination dafür, ins Ausland zu gehen. Deswegen studiere ich jetzt internationale Beziehungen mitten im Auslandssemester. Genau, so viel erstmal dazu.
Wunderbar. Warum ist ein Auslandsjahr für junge Menschen so wichtig geworden, unser Thema? Fangen wir mal damit an. Verstärkt schicken Unternehmer ihre Kinder zum Highschool-Jahr, weil sie auch beklagen, dass unser Schulsystem nicht mehr für die Zukunft ausgelegt ist, dass es sehr starr ist, dass es völlig verkrustet ist, dass die Digitalisierung sich nicht entwickelt und so weiter. Und seit Jahren klagen die Unternehmer ständig darüber, dass es immer schwieriger wird, junge Berufseinsteiger ins Team zu integrieren. Ich habe mich daraufhin mal mit einem Psychologen unterhalten, weil mich interessiert immer die Hintergründe. Was ist, weil junge Menschen sind für mich bis 21. Also Mathilda, du bist immer noch für mich komplett schuldlos, weil du bist immer noch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ab 22 sollte man dann wirklich seine Selbstverantwortung übernehmen. Ich glaube, Südamerika ist man bis 21 Kind. Und da habe ich mich mit den Psychologen unterhalten und der hat mir das relativ einfach erklärt. Deshalb habe ich es wahrscheinlich auch so schnell verstanden. Eltern und Schülern wird ständig suggeriert über Medien, Schule, Freunde. Ja, wenn dein Kind gut in der Schule ist oder du bist gut in der Schule, dann stehen deinem Kind oder dir mal alle Karrieretüren offen. Dem ist zwar nicht mehr so, dazu kommen wir dann später noch. Und da meinte der Psychologe zu mir, und was machen die Eltern? Die wollen natürlich einen ganz tollen Job machen, die lieben ihr Kind. Und wenn das Kind eingeschult wird in der ersten Klasse, ab der ersten Klasse räumen sie dann ihrem Kind alle Probleme, Steine aus dem Weg, damit sich das Kind kann voll auf die Schule konzentrieren, gute Zensuren schreibt, die Eltern freuen sich, die Eltern bekommen Lob von der Verwandtschaft, du hast ein tolles, intelligentes Kind, was gibt es Schöneres? So, und das wird von Eltern gemacht, bis das Kind die Schule verlässt. Und gerade wir haben ja die meisten Abiturienten, die danach ein Abi nochmal ein Auslandsjahr machen, also sind sie 18, 19 Jahre. Für mich funktionieren diese Schüler nur noch. Es ist erschreckend, wie wenig sie vom Leben wissen. Sie wissen eigentlich auch die meisten, wer sie sind. Und dann sagt der Psychologe zu mir, und wenn sie dann mit 17, 18 die Schule verlassen, haben sie den Stand als Problemlöser eines Siebenjährigen. Und das sind die Probleme, weil die Kinder haben nie gelernt, Probleme zu lösen. Mathilda, mal zu dir. Ich möchte jetzt keine Details wissen, wie das alles war, weil dann würde das den Podcast sprengen. Ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich sehr wohlbehütet aufgewachsen bist. Hattest du Aufgaben im Haushalt? Hattest du einen Nebenjob?
Ja, ich bin wohlbehütet aufgewachsen und ja, ich hatte Aufgaben im Haushalt und ich hatte auch einen Nebenjob, seit ich 16 war.
Was hast du als Nebenjob gemacht?
Ich habe gekellnert an den Wochenenden.
Und dann hast du ja brillant nach deiner Highschool-Rückkehr bei Bildungsstock mitgearbeitet.
Richtig.
Bis zum heutigen Tag. Was meinst du, war das gut für dich, dass deine Eltern dich mit Aufgaben vertraut gemacht haben? Wir haben Zwölftklässler, da haben die Mädchen noch nie im Leben eine Waschmaschine gesehen, die haben noch nie Wäsche gewaschen. Das ist natürlich für mich unverständlich. Irgendwo haben dann die Eltern auch ihre Aufgaben eingestellt. Man kann ja alles der Gesellschaft oder den Staat übertragen. Hat dir das gut getan, dass du einen Nebenjob hattest, dass du Aufgaben im Haushalt hattest?
Ja, auf jeden Fall. Also einfach, um selbstständiger zu werden, auch so ein erstes Gefühl für Geld zu bekommen. Das war super, sich selber zu organisieren, auch irgendwie Arbeit und Schule unter einen Hut zu kriegen. Und dann, weil ich eben relativ behütet aufgewachsen bin, habe ich dann eben gerade im Auslandsjahr beim Work and Travel gemerkt, dass ich halt doch einiges nicht mitbekommen habe, noch nicht wusste, wie das geht. Und gerade weil ich da unterstützt wurde von meiner Familie und da hat dann halt gerade das Auslandsjahr geholfen, weil ich da dann zum ersten Mal das alles alleine machen musste.
Ja, und das Schöne ist ja, ich will es nur jetzt kurz zusammenfassen, damit wir zum nächsten Thema kommen. Trotz deiner Aufgaben im Haushalt, trotz deines Nebenjobs als Kellnerin und bei Bildungsstock, hast du dein Abi ja mit 1,1 geschafft, obwohl du ja gar nicht ausreichend Zeit zum Lernen hattest. Aber wie du mir ja berichtet hattest, nach deiner Rückkehr, gerade von Kanada, vom Highschool-Jahr, hattest du ja auch gelernt, was wichtig, was ist unwichtig ist. Kannst du das so bestätigen?
Absolut. Ja, meine Zeit besser einzuteilen. Bis jetzt ins Studium rein hilft mir das, irgendwie meine Sachen zu organisieren.
Kommen wir mal zu deiner ersten Station. Nach der 10. Klasse hast du ein Highschool-Jahr in Kanada gemacht, bilingual, französisch, englischsprachig. Was hat dir das Highschool-Jahr gebracht? Mal nur kurz zusammengefasst.
Also das Erste, was ich mitbekommen habe, war erstmal so, also das Ausland zu erleben, auch zu sehen, ich gehe auf die andere Seite der Welt und ich komme schon zurecht. Das ist total toll mitzubekommen, gerade weil es dem Selbstwertgefühl total hilft und weil man ganz lang noch davon zehrt zu wissen, ja, ich habe es geschafft, ich war in Kanada, ich konnte mich fast völlig alleine um mich selbst kümmern. Das war ziemlich cool und dann habe ich mich auch im Laufe des Jahres immer mehr getraut, auch so alleine Reisen zu machen. Ich bin dann immer mal in eine andere Stadt gefahren, dann bin ich noch ein bisschen weiter und da habe ich, glaube ich, selber so gemerkt, dass ich so diese Entwicklung durchgemacht habe, dass ich mich immer mehr alleine getraut habe und selbstständig gemacht habe. Und am Ende des Jahres bin ich deutlich besser mit meinem Taschengeld ausgekommen. Also wofür ich was ausgebe, das habe ich dann auch besser hingekriegt mit der Zeit. Ja, das hat mir viel gebracht. Und dann eben, wie wir gerade schon gesagt haben, gerade wenn man zurückkommt, zu merken, ich brauche viel weniger Energie und Aufwand für Dinge, von denen ich halt mittlerweile irgendwie weiß, dass ich das schon hinkriege. Gerade was Zeitmanagement angeht, Organisationsaufwand in der Schule, sowas. Ja.
Was für unsere Eltern und Schüler immer wichtig ist, auch für unsere Zuhörer sicherlich, sind ja immer die vielen Ängste, die man hat. Na, Auslandsjahr ist kein Kindergeburtstag, sage ich immer. Welche Ängste hattest du und haben sie sich im Nachhinein bestätigt?
Also grundsätzlich finde ich es immer völlig nachvollziehbar und auch richtig, irgendwie Ängste zu haben. Das bedeutet ja nur, dass was Neues auf einen zukommt. Deswegen, also wenn dann Leute immer so sich nicht so richtig trauen zuzugeben, dass sie vor was bestimmten Angst haben, das finde ich, also ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen. Nur so kann man das ja, kann man ja damit umgehen. Und ich hatte schon von Anfang an, also gerade bevor ich losgeflogen bin, hatte ich natürlich Angst vorm Flug, Angst, meine Gastfamilie kennenzulernen und ganz besonders keinen Anschluss zu finden. Ich glaube, das waren so die drei Hauptpunkte. Der Flug war natürlich überhaupt kein Problem. Man hat ja immer Unterstützung, was das angeht. Die Gastfamilie war auch super. Die haben sich total auf mich gefreut. Die haben mich total lieb empfangen. Ich war total glücklich. Ich hatte auch keinen Gastfamilienwechsel und selbst wenn es so gewesen wäre, weiß ja nur, dass mich noch mehr Leute gerne in ihrer Familie haben wollen. Also ja, deswegen, Also das war auch total gut und Freunde habe ich auch nach. Also ich würde sagen, nach einem Monat hatte ich meine feste Gruppe, mit denen ich wirklich gut befreundet war. Und wir haben total viel unternommen, sind zusammen verreist, Ski gefahren und so weiter. Genau, deswegen, die Ängste haben sich nicht bestätigt. Und trotzdem hat man weiterhin irgendwie bestimmte Ängste. Also auch vor meinem zweiten Auslandsjahr hatte ich noch Ängste, aber ich wusste halt, dass sie sich wahrscheinlich nicht bestätigen werden. Deswegen, ja.
Deine Gastfamilie hatte dich lieb.
Ja.
Mathilda, wer dich kennt, wer hat dich nicht lieb? Was waren deine wertvollsten Erfahrungen? Mal so in der Liste 1 bis 3 oder sagst du, das ganze Auslandsjahr war eine wertvolle Erfahrung? Also wir sprechen jetzt erstmal von dem Highschool-Jahr.
Erstmal denke ich meine Zeit mit meinen Freunden und Freundinnen, dass ich irgendwann so sagen konnte, boah, ich fühle mich hier richtig wohl in meiner Gruppe. Ich habe in einer völlig neuen Umgebung von null auf einfach eine Menschen gefunden, mit denen ich wirklich, wirklich eng bin. Und das dann irgendwie übers Jahr hinweg hat einem das so viel, weiß nicht, Liebe gegeben. Und man war irgendwie so, man ist so darin aufgegangen. Das war total schön. Dann auf jeden Fall diese Freizeit zu haben. Also ich hatte viel mehr Freizeit, als ich es zu Hause hätte, weil ich weniger für die Schule machen musste, mit weniger Aufwand. Und in der Zeit habe ich dann eben viel mit meinen Leuten unternommen oder ich habe dann verschiedene neue Hobbys ausprobiert oder ich bin eben verreist. Und das war auch total wertvoll. Also irgendwie zu merken, ich kann mir meine Zeit so einteilen, wie ich das möchte und ich kann für mich wichtige Sachen mal machen. Das war richtig cool. Und ja, ich denke, das waren so die zwei Hauptpunkte. Und dann halt auch in der Schule zu merken, es gibt andere Wege zu lernen, es gibt andere Wege, die Schule zu gestalten. Ich war zum Beispiel in einem musikalischen Programm. Ich hatte jeden Tag komponieren, Orchester, singen, Privatunterricht, sowas alles. Es war total vielfältig und jeder konnte so für sich raussuchen, was einem am besten gefallen hat. Ja, das fand ich auch ziemlich beeindruckend zu sehen, dass nicht alle das gleiche Schulsystem haben und man irgendwie, weiß nicht, auch neue Sachen in der Schule ausprobieren könnte, kann. Das war ziemlich gut.
Zwei Dinge, die mir gerade spontan eingefallen sind, aber die für mich und für unsere Zuhörer sehr, sehr wichtig sind, das auch mal von dir zu hören. Wie war das, ins Ausland zu kommen? Du hast es ja zweimal erlebt und dich kennt niemand. Also sprich, keiner kennt dich, keiner hat Erwartungen, weil man dich ja nicht kennt. Wie ist dieses Gefühl? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Also ich denke, am meisten hatte ich das tatsächlich, als ich eben nach Australien gekommen bin, weil da war ich wirklich völlig allein. Da hatte ich wirklich niemanden, den ich dort kannte und habe dann dort direkt erstmal ganz viele Leute kennengelernt in dem Hostel, wo ich dann auch gearbeitet habe. Und es war ehrlich gesagt am Anfang ein kleines bisschen beängstigend, weil ich mich selber erstmal so gefragt habe, ja, als was, als wer stelle ich mich hier eigentlich vor? Und ich dachte, das macht so viel aus, was ich jetzt in den ersten Tagen sage und mache. Aber irgendwie hat sich das dann doch alles ganz natürlich ergeben. Und am Ende hat das Bild ja irgendwie gestimmt, weil das habe ich ja daran gemerkt, dass die Freunde, die ich dann am Ende hatte, perfekt zu mir gepasst haben. Also anscheinend hat es ja dann doch irgendwie gut zusammengepasst, das, was ich von mir gehalten habe und wie ich mich anderen Leuten vorgestellt habe. Ja, es war schon cool zu sehen.
Das denke ich. Die zweite Sache, das hattest du mal in dem kurzen Video, da warst du gerade, glaube ich, gerade in Auckland, rübergebracht, was mir sehr gut gefallen hat, wo du sagtest, wenn man eine Sprache frei spricht, wie das Selbstwertgefühl angehoben wird. Sagst du dazu mal was dazu? Weil das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, diese kleinen Momente, wenn man dann irgendwie am Anfang, klar, gerade am Anfang, wenn man in einem Café arbeitet und dann viele Sachen auch im ersten Moment nicht versteht, dann nochmal nachfragt, das ist ja auch überhaupt kein Problem. Aber irgendwann mit der Zeit kommt es immer häufiger vor, dass man sich dann so rückblickend denkt, wow, wie hab ich diese Situation gelöst? Wie habe ich die auf einer fremden Sprache gelöst? Das ist so cool und ja, das gibt einem total viel Selbstwertgefühl. Und zu wissen, also ich denke mir dann immer so in meinem Kopf, diese Teile der Welt habe ich jetzt erschlossen, einfach nur, weil ich die Sprache spreche. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl. Ja, deswegen, also es ergibt sich so automatisch und es ist aber so eine Bereicherung. Und ja, einer der größten Vorteile, wenn man ins Ausland geht, dass man das so automatisch mitbekommt, dass man einfach auch noch die Sprache der Menschen dort spricht.
Ja, und ich sage mal so, Menschen lernst du ja nur kennen, indem du mit ihm sprichst. Und wenn du eben die Umgangssprache lernst, kannst du natürlich auch ganz anders Gefühle ausdrücken, Situationen ausdrücken.
Ja.
Dann siehst du, wie der reagiert, Körpersprache, Mimik und so weiter. Und so lernt man sich natürlich wunderbar kennen. Kannst du das bestätigen, wenn ich sage, der Sprachunterricht in Deutschland ist sehr theorielastig und im Ausland holt ihr euch den Praxisanteil?
Naja, ich hatte ja nicht wirklich andere Sprachen. Also gut, doch, ich hatte Spanisch und da haben wir sehr viel so Dialoge gemacht, sehr viel gesprochen, was ich gut fand. Und in Englisch haben wir sehr viele Bücher gelesen und dann drüber geredet. Also wir hatten sehr wenig Grammatik und das habe ich vor allem gemerkt, als ich dann im Französischunterricht war. Also die Leute waren ja alle Muttersprachler Französisch. Und dann haben wir irgendwie ein Diktat geschrieben und die Lehrerin kam am Ende zu mir und meinte, man merkt, du hast Grammatik gelernt, weil ich hatte irgendwie die beste Grammatik der ganzen Klasse, weil das bei denen einfach irgendwie zweitrangig ist. Und da kommt halt das Sprechen zuerst und das Miteinander zuerst, glaube ich. Ja, fand ich interessant.
Kurze Zusammenfassung, Highschool-Jahr. Warum sollten die Schüler auf so ein Highschool-Jahr einlassen und warum sollten die Eltern es dafür loslassen?
Es ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Also, das ist einfach eine Erfahrung, die wünsche ich jedem und jeder mal gemacht zu haben. Das ist so früh im Leben, es heißt so früh im Leben, es ist meistens mit 16, 17 so, dass man diese Erfahrung macht. Und es ist so wertvoll. Ich glaube, es gibt einem so einen Vorsprung in der Entwicklung, im Erwachsenwerden. Es gibt einem Zeit irgendwie für sich selber. Im Kopf zu verstehen, was bedeutet es, erwachsen zu werden, was bedeutet es, mehr für sich selber zu sorgen. Ja, irgendwie so ein bisschen so ein Crashkurs fürs Leben später. Also ja, genau. Ich meine, das kann man ja auch später nie wieder genau so haben. Gerade dieses, ich lebe noch in der Familie, ich habe noch ein festes Umfeld, aber ich bin auch in der Schule und ich mache auch mein eigenes Ding nach der Schule. Das ist so ein halbes Ding zwischen, ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern und ich mache mein komplett eigenes Ding im Work and Travel oder sowas. Das ist eine ganz, ganz tolle Vorstufe und die so erleben zu können, finde ich wertvoll und wünsche ich, wie gesagt, allen Menschen einmal im Leben.
Eins ist mir doch noch eingefallen. Wie haben dich deine Eltern nach deiner Rückkehr in Kanada wahrgenommen?
Ich glaube, erstmal habe ich mich einfach ein bisschen in meinem Zimmer verschanzt und hatte so diesen Reverse Culture Shock, also so, dass ich erstmal wieder klarkommen musste. Und das war eigentlich heftiger, als ins Ausland zu gehen, sondern dieses Zurückkommen und zu merken, boah, hier hat sich ja irgendwie gar nichts so richtig verändert. Das war für mich, glaube ich, schwieriger als für meine Eltern. Die mussten dann mir, glaube ich, erstmal einfach Zeit geben. Ja, und dann meinen sie einfach, dass ich irgendwie erwachsener wirke. Ist ja wahrscheinlich auch normal nach einem Jahr, aber ja, genau, ich denke, das war so der Hauptaugenmerk, ja.
Mir ist nur eins in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du dich daran kannst noch erinnern. Vielleicht auch mal schön für unsere Zuhörer. Du sagtest mir, dass du ein besseres Verhältnis, ich will jetzt nicht sagen, dass du ein schlechtes Verhältnis hattest, aber ein besseres Verhältnis zu deinem Bruder hast seitdem.
Ah, stimmt, stimmt. Ja, das stimmt auch so. Also ja, ich habe dann gerade am Ende des Jahres gemerkt, dass ich meinen Bruder am meisten vermisst habe. Und ich glaube, es war auch so dieser Altersunterschied und dass ich dann irgendwie so in so einem Alter war am Ende und auch so erwachsen war, dass ich irgendwie nicht mehr so mich immer mit ihm gestritten habe. Und seitdem sind wir echt sehr viel enger. Ja, das ist schön, das stimmt. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen.
Du siehst, Mathilda, die Gespräche mit dir sind für mich wichtig und die werden alle detailliert abgespeichert. Ein Hinweis noch, vielleicht auch jetzt für zukünftige Schüler, die sich mit dem Highschool-Jahr beschäftigen. Wie hast du mit halbem Aufwand, wie du das gesagt hast, dein Abi mit 1,1 geschafft, damit auch jeder mitbekommt, dass sich so ein Highschool-Jahr lohnt?
Ich habe einfach für mich selber festgestellt, ah, okay, ich lerne Dinge schnell auswendig, ich gucke mir Sachen an, das funktioniert, das weiß ich, das mache ich später. Ich weiß, dass ich für Sprachen keinen Aufwand mehr reinstecken muss. Das funktioniert auch von selbst. Ich weiß, dass Mathe nicht mein stärkstes Fach ist. Deswegen da vielleicht ein bisschen mehr reinstecken. Einfach dieses so mit seiner Zeit besser umgehen zu können, denke ich. Und gerade was auch wichtig ist, sich so die Pausen nehmen zu können. Also sich nicht konstant von was stressen zu lassen, was irgendwie in der nahen Zukunft auf einen zukommt, sondern zu wissen, okay, jetzt das machen und danach einfach mal Stopp. Und dann vielleicht auch mal einfach einen Film schauen, einfach mit seinen Freunden was machen. Wirklich raus. Und das habe ich ganz gut raus mittlerweile. Ich meine, im Studium habe ich immer wieder so Situationen, wo ich es nicht hinkriege, wo ich mich unnötig stresse. Aber ich denke, das ist ganz normal und menschlich. Aber es ist weniger schlimm, glaube ich. Und ich bin recht entspannt, denke ich, von mir selber.
Ja, ich sag mal so, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, ein paar Jahrzehnte. Und das Leben bringt das mit sich, für dich vielleicht auch mal. Mittlerweile habe ich auch gelernt, wenn so ein paar Sachen sind, die lässt man mal 1, 2, 3 Tage liegen und dann klärt sich das fast von selbst. Weil die meisten sind ja so, sofort muss alles erledigt werden. Nee, lass es doch ruhig auch mal ein bisschen liegen. Okay, Highschool-Jahr ist abgehakt. Bringt was. Ich glaube, das haben wir von Mathilda mitbekommen. Wer noch Fragen hat, gerne zu unserer Beratung kommen. Nach der 12. Klasse hast du wiederum ein Auslandsjahr gemacht, wo doch Verwandtschaft, Eltern, Freunde sagen, Mathilda, du musst doch jetzt endlich mal studieren oder eine Ausbildung beginnen. Wie lange willst du denn deinen Eltern auf der Tasche liegen? Fange jetzt wieder an, du hast dein Highschool-Jahr gemacht. Muss es denn jetzt nochmal ein Auslandsjahr sein? Das sind doch so die Stereotypen in Deutschland, ne? Die man so hört, die man gern hört, obwohl man ganz andere Pläne hat. Und manche, die eben das Selbstbewusstsein noch nie haben, wie zum Beispiel die, die kein Auslandsjahr gemacht haben, die lassen sich dann lenken und leiten, hören auf Eltern, Großeltern. Fangen mit Studieren an, obwohl sie gar nicht wissen, was sie studieren wollen. Die Akkus sind leer nach 12 Jahren Schulbank. Sind die Akkus leer? Das ist nun mal so. Warum empfiehlst du nach der 12. Klasse nochmal ein Auslandsjahr zu machen? Warum wolltest du es machen?
Ich versuche das immer so mit dem Jahr nach der 10. Klasse zu vergleichen, aber die sind halt einfach völlig unterschiedlich. Was ich so festgestellt habe, ich glaube, nach der 10. Klasse habe ich mehr so einen Entwicklungsprozess durchgemacht, also was mich anging, meine Persönlichkeit. Und nach der 12. habe ich mehr so Sachen fürs Leben gelernt, also so dann irgendwie auch so praktische Dinge wie, ja. Gerade was Jobfinden angeht, wie stelle ich mich neuen Menschen gegenüber richtig vor, dieses Bild von sich selber eben auch irgendwie klar zu kriegen, was ich vorhin schon erzählt hatte, in Australien dann anzukommen und sich selber erstmal irgendwie zu positionieren und vorzustellen anderen Menschen gegenüber. Dann hatte ich ja zum Beispiel auch ein Auto, Auto kaufen, solche Sachen, wo man merkt, okay, das bringt mir alles später mal was. Und vor allem eben auch weiterhin dieses Wissen, ich kriege das schon hin. Und ja, es wurden irgendwie auch größere Aufgaben als ein Highschool-Jahr, würde ich sagen, aber einfach wertvolle Life-Lessons. So.
Genau, was du sagtest, das Auslandsjahr nach der Schule ist kein Duplikat von dem Highschool-Jahr. Weil beim Highschool-Jahr bist du in der Regel 16, also sind die Teilnehmer in der Regel 16. Und das bedeutet minderjährig und dann hast du immer als Anker deine Gastfamilie. An der kannst du dich festhalten, die ist auch für dich verantwortlich. Du hast eine Mentorin, mit der du viele Sachen abstimmst. Also du hast immer jemanden, der dich noch ein bisschen durch das Leben leitet. Die Entwicklung ist eben, dass du mal aus deiner Komfortzone das erste Mal wahrscheinlich richtig raus bist, über dich nachdenken kannst und so dich entwickeln kannst. Und das Auslandsjahr nach dem Abi, das ist das, die Wortverbindung, die du vorhin schon verwendet hast, sage ich immer, ist für euch die Crashschule fürs Leben. Wann, wenn nicht nach dem Abitur, wollt ihr euch vom Elternhaus abnabeln? Wann, wenn nicht nach dem Abitur, wollt ihr euer Leben selbst organisieren oder solltet es lernen, selbst zu organisieren, weil irgendwann werdet ihr mal eine Familie gründen und wenn ihr nicht gelernt habt, euch das Leben selbst zu organisieren, wird euer bester Ratgeber Mama und Papa sein wieder, die täglich anrufen, die ständig euch besuchen kommen, euch ständig ins Leben reinreden. Ich kenne da genügend Beispiele, Und das ist eben kein selbstbestimmtes Leben, weil die Eltern natürlich ihr Kind weiterhin lieben. Aber wenn ich mir überlege, dass, wie in einer großen Tageszeitung voriges Jahr mal drin stand, 90% der Erwachsenen unzufrieden mit ihren Jobs sind, dann geben die euch immer die ganzen Ratschläge und Tipps, dass ihr wahrscheinlich euch irgendwann in das Herd der Unzufriedenen einreiht. Und aus dem Grunde selbstbestimmt euer Leben organisieren, weil das ist ja 24 Stunden am Tag der Fall. Dazu kommt gerade Work and Travel ist für mich das geniale Auslandsprogramm nach der Schule, so wie das Highschool-Jahr während der Schulzeit, weil ihr lernt euch, und dazu kannst du dann nochmal was sagen, euch absolut zu minimieren. Ihr habt keinen gefüllten Kühlschrank von der Mama auf dem Rücken, ihr habt keine Waschmaschine. Also ihr müsst für alles selbst aufkommen. Und die Anna, mit der wir auch einen Podcast haben gemacht, die sagte, für mich war die größte Errungenschaft, dass ich gelernt habe, für mich selbst zu sorgen. Das ist ja das, was auch schon aus deinen Worten rauskam. Mal zusammengefasst, wir haben ja schon mal einen Podcast über dein Auslandsjahr nach dem Abi gemacht, wo du Neuseeland, Australien und Indonesien durchstreift hast. Da kann man das alles nochmal detailliert nachhören. Deshalb wollen wir das jetzt nicht so ausbreiten. Was hast du in diesem Jahr vielleicht ganz kurz nochmal für unsere Zuhörer gemacht? In den drei Ländern, aber wirklich ganz kurz. Und was war das Besondere an diesem Auslandsjahr, vielleicht gegenüber dem Highschool-Jahr? Du hattest ja das schon mal kurz angesprochen.
Also ich bin im September für 7 Monate, also ab September für 7 Monate in Neuseeland gewesen, habe dort Work and Travel gemacht. Das heißt, ich habe mir einen Van gekauft und einen Job gesucht und bin da durchs Land gereist für 7 Monate. Und dann, als ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt das ganze Land mal gesehen, da bin ich dann nach Australien weiter für nochmal 2 Monate, habe dort auch nochmal Work and Travel gemacht, aber weniger Work und mehr Travel. Also ich bin mehr gereist dann letztendlich. Und dann hatte ich noch ein bisschen Geld übrig davon, dass ich den Van recht gut verkauft bekommen habe und bin dann noch nach Indonesien gegangen und dort war ich dann nochmal für einen Monat und habe dort eine Tauchschule gemacht und lauter coole Sachen ausprobiert und mein letztes Geld noch ausgegeben für einen richtigen Urlaub. Ja, so war das aufgebaut. Und was so die wichtigste Erkenntnis war, ist, ich denke, dass ich einfach überall zurechtkomme und gerade dieses, also das habe ich aber auch schon gemerkt, als ich hingeflogen bin, dass ich eben keine Angst hatte, allein zu sein, weil es auch cool sein kann, allein zu sein und man sich gezielt aussuchen kann, wann will ich allein sein, wann will ich mit anderen sein. Und allein sein bedeutet eben nicht einsam sein. Also ich bin mittlerweile gerne allein und ich suche mir gerne meine Gesellschaft aus, wenn ich sie haben möchte, wenn ich sie brauche. Und das ist ganz wichtig und das hat sich auch über das Jahr ganz stark gezeigt. Ja.
Für unsere Zuhörer, ob Eltern oder junge Menschen, Mathilda hatte ja das Highschool-Jahr in Kanada schon gemacht, war dadurch etwas vorbelastet. Wer noch kein Auslandsjahr gemacht hat, in unseren Beratungen gehen wir immer darauf ein, das kommt dann immer auf den Typen drauf an. Da geben wir zu Beginn immer einen Anker, wo man sich, wie gesagt, auch festhalten kann, wo es strukturiert ist zu Beginn, wo man eben ohne Angst ins Flugzeug steigen kann. Und das kann eine Woche sein. Maximal 3, 4 Monate, weil unsere Erfahrungen zeigen dann auch, nach 3, 4 Monaten, dann ist man 100%, auch die total Schüchternen sind nach 3, 4 Monaten fit für die absolute Freiheit, für Feiern, Spaß haben, Leute kennenlernen und dann werden sie entlassen in die Freiheit. Aber da gehen wir, wie gesagt, in unseren Beratungen drauf ein. Also ihr werdet nie ins kalte Wasser geworfen und dann passt das alles. Du warst in 3 verschiedenen Ländern, kurz mal zusammengefasst, durch was haben die 3 Länder sich unterschieden? Vielleicht am besten anhand der Menschen. Welche Unterschiede gab es da?
Ich denke, Neuseeland war ein guter Einstieg, weil man da eben sehr viel selbstständig unternommen hat. Es gab einfach grundsätzlich weniger Menschen. Das heißt, man hat sich mehr ausgesucht. So, mit den Menschen will ich jetzt so und so weit reisen und hat bestimmte Dinge zusammen unternommen. Hat eben auch ganz viel über dieses Alleinereisen und das sich selbst versorgen gelernt. Wenn man dann halt wusste, okay, die nächsten 2 Tage gibt es im Zweifel keinen Supermarkt mehr, dann plant man halt anders. Und auch mit dem, wo man wohnt, wo man unterkommt, da muss man vielleicht ein bisschen, weiter planen und ein bisschen mehr strukturieren sein Leben, um da locker flockig durchzukommen. Genau, deswegen, ja, da denke ich, war einfach die Natur absolut großartig und dieses Gefühl, so frei zu sein, kam in Neuseeland ganz stark durch. Und dann irgendwann habe ich aber auch gemerkt, ich brauche jetzt mal wieder so richtig total viele Menschen um mich rum, Großstadtgefühl, so wie ich es halt von zu Hause kenne. Und deswegen dann in Australien, das war was ganz anderes. Da ging es viel mehr eben um die Menschen, nicht mehr ganz so sehr. Klar, die Natur war auch wunderschön, es gab auch tolle Sachen zu erleben, aber war noch viel mehr dieses Feiern und zusammen unterwegs sein, zusammen an Strand gehen, einfach dieses Erlebnis, Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen. Das hatte ich natürlich in Neuseeland auch, aber auf eine andere Weise, weil man eben eher zusammen Dinge erlebt hat, zusammen gereist ist. Und in Australien war es eben mehr so dieser kulturelle Austausch mit anderen Menschen. Genau, und dann haben wir ganz viel zusammen erlebt. Und ich war sehr viel nachts wach, weniger am Tag. Also ja, war ein ganz anderes Lebensgefühl nochmal. Und Indonesien, da war ich ja nicht zum Arbeiten, deswegen habe ich da mehr Leute eben im Urlaub kennengelernt. Das heißt, alle waren noch ein bisschen entspannter, alle hatten auch meistens das nötige Geld, um dann einfach coole Sachen zu unternehmen. Und da ja, ging es einfach richtig um Urlaub und Entspannen und genau die Dinge machen, die man vielleicht vorher sich nicht so geleistet hätte. Ich hätte mir nie einen Tauchkurs leisten können vorher oder wollen. Und da habe ich dann einfach gesagt, warum soll ich das Geld jetzt sparen? Ich mache das jetzt einfach. Und es war es total wert. Und man lernt noch mal ganz andere Menschen kennen, was auch richtig cool war.
Ich möchte eins ergänzen. Wir hatten ja, wie gesagt, den Podcast schon mit dir gemacht, wo du das alles mal detailliert beschreibst. Liebe Zuhörer, unheimlich interessant und spannend. Hören Sie sich das an. Aber ich möchte doch ergänzen, mir ist in Erinnerung geblieben, in Neuseeland hast du das Wandern für dich entdeckt. In
Ja.
Australien hast du das Tauchen für dich entdeckt, richtig?
Alles so am Wasser habe ich in Australien für mich entdeckt. Auch einfach so dieses, ach, dann bin ich jetzt halt einen Tag am Strand, dann gehe ich zwischendurch ein bisschen einen Strandspaziergang machen, dann ins Wasser, dann schnorcheln. Einfach so dieses Leben, was sich um den Strand herum dreht, das habe ich so in Australien kennengelernt. Neuseeland wandern ist einfach das Großartigste. Ich war vorher nie so wanderbegeistert. Jetzt gehe ich total gerne auch mal in die Sächsische Schweiz wandern und so weiter. Es ist einfach total befreiend, das Gefühl. Und dann das Tauchen, weil ich das so cool fand, das Meer in Australien, habe ich das dann eben in Indonesien letztendlich durchgesetzt, den Wunsch, mal einen Tauchkurs zu machen.
Und jetzt bist du stolze Besitzerin eines Tauchscheines.
Ja.
Wunderbar. Du hattest schon Ausführungen gemacht, aber trotzdem nochmal möchte ich betonen und dass das jetzt bei unseren Zuhörern auch sich in ihrem Unterbewusstsein verfestigt. Warum empfiehlst du nach dem Abi nochmal ein Auslandsjahr, obwohl man vielleicht schon Highschool-Jahr absolviert hat? Wer noch kein Highschool-Jahr absolviert hat, da ist das Auslandsjahr nach dem Abi für mich ein Muss, um ganz einfach auch später auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Unternehmer sagen zu mir, wer ein Auslandsjahr im Lebenslauf hat, das ist wie ein Statussymbol, die werden eingeladen, obwohl es vielleicht manchmal nicht so richtig zum Bewerberprofil passt, aber dann guckt man, wie man euch einsetzen kann. Ihr werdet passend gemacht, weil sie sagen, das sind auch junge Bewerber, die gelernt haben, Learning by Doing, die sich auf neue Herausforderungen einstellen können. Wir werden durch Digitalisierung, KI, sollte es mal in Deutschland so weit kommen, dass das an der Tagesordnung ist, so viele Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt bekommen, dass man ständig sich auf neue Situationen einstellen muss. Und dieses Auslandsjahr hat einen, wie gesagt, das nötige Selbstbewusstsein gebracht, dass man das alles schafft. Du nochmal, warum Auslandsjahr nach dem Abi, obwohl schon Highschool-Jahr absolviert?
Es gibt einem nochmal so einen Puffer, es gibt einem nochmal eine Pause, rauszukommen, zu überlegen, was will ich wirklich. Also, das hatte ich vorhin noch nicht gesagt, aber ich war mir nicht von Anfang an sicher, was ich studieren will. Ich habe da echt lange mit dran rum überlegt und dann habe ich tatsächlich aus dem Ausland entschieden, das ist, was ich machen möchte und habe mich noch in Australien dafür beworben. In Indonesien hatte ich mein Bewerbungsgespräch. Also da hat mir wirklich dieses Jahr einfach Zeit gegeben zu merken, das ist es, das will ich machen. So sich vorstellen zu können, wie soll mein Leben später aussehen? Ist Reisen was Wichtiges für mich? Kann ich mir vorstellen, viel den Standort zu wechseln? Brauche ich eine Umgebung, die fix ist? So, also ja, sich irgendwie sein Leben später besser vorstellen zu können und dann auch noch mit noch mehr Selbstbewusstsein da reinzugehen. Dafür ist es einfach total wertvoll, auch weil man diese praktischen Erfahrungen gemacht hat, wie, ja, ich werde schon überall einen Job finden, ich werde schon mit der Sprache klarkommen, ich werde mir auch ein Auto kaufen können, solche Dinge, wo man einfach weiß, ja, erwachsen sein klingt immer so gruselig und ich denke mir so, wie soll ich jemals Steuern machen? Aber irgendwie merkt man dann im kleinen Rahmen, das kriege ich schon hin, weil ich hätte das ja auch schon im Ausland auf der anderen Seite der Welt hingekriegt. Dann kriege ich das zu Hause auch noch hin.
Was du gerade sagtest, das Schöne nochmal auch zum Schluss. Ich werde schon den Job bekommen, ich werde schon mit der Sprache klarkommen. Das ist genau das, was die Unternehmer jetzt sagen, wenn ich frage, was ist wertvoll oder was ist wichtig beim Vorstellungsgespräch. Und da sagen die als allererstes, wie sie durch die Tür kommen. Jeder Mensch von uns, egal wie er tickt, wir machen in 7 Sekunden, wenn wir einen Menschen begegnen, haben wir ein Bild von denen. Wir haben noch keinen Ton mit denen gesprochen, aber wir haben ein Bild. Das ist unser Unterbewusstsein. So sind wir mit Urgehen programmiert worden. Und für die Unternehmer ist es eben auch wichtig, wie sie durch die Tür kommen. Ich sage auch immer wieder, wo du zum ersten Beratungsgespräch wegen High School Canada warst, hast du schon einen guten Eindruck hinterlassen. Du warst schon ziemlich weit. Deshalb kam ja auch schon im Vorfeld das Angebot, dann bei uns mitzuarbeiten. Und was du eben sagtest, ich werde schon den Job bekommen. Ich habe auch immer zu meinen Söhnen gesagt, wenn ihr zu den Auswahlgesprächen geht oder Vorstellungsgesprächen, und das war oder ist bei denen immer bei Weltkonzernen und das ist auch immer knallhart. Ich habe gesagt, habt im Hinterkopf immer, wenn es hier nicht klappt, kriegen wir eine andere Firma. Und dann strahlst du das aus und das sieht dein Gegenüber, vorausgesetzt, er ist seriös. Aber ihr werdet seriöse Arbeitgeber haben und dann merken die, oh, die Mathilda, die brauchen wir. Und dann strecken die sich dann auch, was sie dir an Gehalt anbieten. Und das sind eben alles so Sachen, wo man eben in jungen Jahren den Grundstein hat dafür gelegt. Und das werdet ihr später alles mal begreifen, dass dieses Auslandsjahr euch die Basis hat gelegt für ein komplett anderes Leben. Wenn ihr euch dann mit ehemaligen Freunden vergleicht oder die mit euch in die Klasse sind gegangen, ich sehe das bei Klassentreffen, an manchen nehme ich schon gar nicht mehr teil, weil das habe ich immer dann schon vor 5 Jahren das Gleiche gehört. Da ist null Entwicklung. Bei mir, ich muss immer wieder sagen, wenn ich keine Herausforderung habe, keine Entwicklung, dann bin ich tot. Stillstand ist der Tod für mich. Und das habe ich irgendwann mal meinen Söhnen gesagt. Und Weiterentwicklung und Weiterbildung, das gehört für die zum Leben. Learning by doing. Und das macht ja gerade das Leben aus. Wobei natürlich der Spaßfaktor und Feierfaktor nicht zu spät kommen darf. Denn der schafft die nötige Balance. Zum Schluss, liebe Mathilda, noch ein paar Sätze an Eltern und Schülern, weil du das immer so schön formulierst. Warum solltet ihr den Hintern hochkriegen und den Weg zum Flugzeug finden? Also zumindest die Kinder. Und warum sollten die Eltern ihr Kind loslassen und sich freuen, obwohl natürlich auf dem Flughafen viele Tränen vergossen werden?
Ganz einfach, weil es den Kindern, den Jugendlichen einen unglaublichen Vorsprung gibt im Leben, dieses Selbstbewusstsein, die Sicherheit, durchs Leben zu kommen. Und das ist ein Geschenk, das, glaube ich, hätte ich anders nicht erleben können, als im Ausland auf mich allein gestellt zu sein. Ja, das ist einfach total wertvoll. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde, das sollte jeder Mensch mal erlebt haben dürfen.
Liebe Zuhörer, wenn Sie die wunderbare Mathilda, eine selbstbewusste junge Frau mit sehr positiver Ausstrahlung erleben wollen, besuchen Sie Mathildas Online-Infoabende und dann werden Sie sie kennenlernen und können alle Fragen stellen. Mathilda, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch mit viel, viel, viel Mehrwert für unsere Zuhörer und natürlich auch für mich. In diesem Sinne, weiterhin alles Gute und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Danke, Horst, und vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.